Die schöne Frau fluchte und krakeelte ein Weilchen, bevor sie ihnen Auszüge aus dem Artikel laut vorlas. Anschließend verlangte sie eine Erklärung, versicherte ihnen jedoch, dass sie in den nächsten 5 Minuten sowieso rausfliegen würden. Daraufhin verschränkte sie die Arme und schloss mit einem eisig entschlossenen »Also?« Benny sah Alan an, der sah Julius an und der fing seltsamerweise an zu grinsen. »Ein Meisterdieb«, sagte er, »nicht schlecht.« Doch die schöne Frau wurde noch röter, als sie Julius aufklärte, dass er binnen kurzem ein übelst verdroschener Meisterdieb sein würde, wenn sie nicht unverzüglich erfuhr, was hier eigentlich gespielt wurde. Diesen Worten verlieh sie Nachdruck, indem sie sich die alte Schrotflinte griff, die an der Wand hing. Julius Johnson verging das Grinsen. Benny war nur zu einem Gedanken fähig, dass sein Liebesglück ihm gerade wieder durch die Finger rinnen wollte. Da mischte Alan sich ein und bat die schöne Frau um Bedenkzeit. Mit ihrer Erlaubnis wolle er mit Julius im Nebenzimmer ein Gespräch unter 4 Augen führen. Die schöne Frau murmelte ihre Zustimmung, warnte Alan aber, er solle bloß keine Dummheiten machen. Er versprach ihr, sich zusammenzureißen, und dann zog er Julius aus der Küche. Alan wollte wissen, ob Julius vielleicht eine Idee habe, die die schöne Frau nicht auf die Palme bringen würde. Der erwiderte, man könne die Sache wohl nur retten, indem man der schönen Frau eine Art Teilhaberschaft am Koffer zusprach. Alan stimmte ihm zu, obwohl er einwandte, dass es nie gut war, einem Menschen zu erzählen, dass Julius und Alan Koffer stahlen, die Besitzer erschlugen, wenn sie ihr Eigentum zurückforderten und dann für den Weitertransport nach Afrika hübsch in Holzkisten verpackten. Diese Darstellung hielt Julius für überzogen. Bis jetzt hatte ja nur einer das Leben lassen müssen und der hatte es ja wohl auch verdient. Und wenn sie nun ein bisschen aus der Schusslinie blieben, bis sich die Wogen wieder geglättet hatten, müssten es ja nicht auch noch mehr werden. Darauf erwiderte Alan, er habe sich gedacht, man könnte den Inhalt des Koffers doch gleich auf 4 aufteilen. Alan, Julius, Benny und die schöne Frau. Dann bestand kein Risiko, dass die beiden Letztgenannten zu viel mit den falschen Leuten plauderten. Obendrein könnten sie so alle noch den Sommer über auf Schöttorp bleiben und dann hätte sicher auch dieser Motorradclub aufgehört zu suchen. Genau wie Benny hatte die schöne Frau am meisten daran zu knabbern, dass sie sich der Leiche in einer Holzkiste entledigt hatten. Dafür imponierte ihr allerdings, dass Alan einfach so aus dem Fenster geklettert war und seinem alten Leben den Rücken gekehrt hatte. Damit kehrte wieder Ruhe auf Schöttorp ein. Die schöne Frau fuhr noch einmal zum Einkaufen, Lebensmittel, Getränke, Kleidung, Kosmetikartikel und noch so einiges mehr. Sie bezahlte bar mit 500 Kronenscheinen. Kommissar Aronson verhörte die Zeugin von der Tankstelle in Mjölby. Sie war in der Lage, Alan auf Bildern von einer Geburtstagsfeier zu identifizieren, die vor ein paar Wochen anlässlich eines 80. Geburtstags im Altersheim stattgefunden hatte. Widerwillig musste sich Kommissar Aronson eingestehen, dass er diesen Hinweis am Vortag fälschlicherweise sofort abgetan hatte. Aber es war zwecklos, sich nachträglich noch darüber zu ärgern. Stattdessen konzentrierte er sich lieber auf die Analyse der Situation. Aus der Perspektive der Fliehenden gab es 2 Möglichkeiten. Entweder wussten die beiden Alten und der Imbissbudenbesitzer, wohin sie wollten, oder sie fuhren einfach auf gut Glück Richtung Süden. Aronson neigte zur ersten Annahme, denn es ist einfacher, jemand zu verfolgen, der ein konkretes Ziel hat, als jemand, der einfach planlos durch die Gegend irrt. Die Zeugin hatte beobachtet, dass der silberne Mercedes die E4 verlassen und die Landstraße 32 Richtung Tranos genommen hatte. Das war zwar schon knapp 24 Stunden vorher passiert, aber interessant war es trotzdem. Denn wer in südlicher Richtung auf der E4 unterwegs ist und bei Mjölby auf die Landstraße 32 abfährt, kann nur wenige Fahrtziele im Auge haben. Vielleicht Oskar Schamm und dann weiter nach Gotland, aber in den Passagierlisten der Gotlandfähre fanden sich keinerlei Hinweise. Dann blieb eigentlich nur noch Småland. Auf jeden Fall sprach einiges für das Gebiet, das Aronson gerade eingekreist hatte. Erstens die Tatsache, dass im Auto zwei Personen ohne gültigen Pass saßen. Sie konnten sich also kaum ins Ausland absetzen. Zweitens die Tatsache, dass die Mitarbeiter von Kommissar Aronson in einem Umkreis von 300 bis 500 Kilometern um Mjölby jede erdenkliche Tankstelle in südlicher, südöstlicher und südwestlicher Richtung angerufen hatten. Niemand hatte von einem silbernen Mercedes mit den drei auffälligen Passagieren berichten können. Also, nach Tranås, Eksjö, Växjö und Umgebung, stellte Kommissar Aronson fest. Er war zufrieden mit sich. Doch im nächsten Moment verfinsterte sich seine Miene gleich wieder. Und dann? Als Humpens Bruder nach einer grässlichen Nacht erwachte, fuhr er sofort zur Tankstelle, um seinen übermächtigen Drang nach einer Zigarette zu befriedigen. Neben dem Eingang war die Titelseite des Expressen ausgehängt und das große Foto zeigte ganz eindeutig denselben alten Mann, den er in der Nacht in Rottne gesehen hatte. In der Eile vergaß er die Zigaretten völlig, er kaufte nur den Expressen und staunte Bauklötze. Dann rief er sofort seinen großen Bruder an. Das Geheimnis um den vermutlich entführten 100-Jährigen beschäftigte die ganze Nation. TV4 brachte abends eine Doku zu den Hintergründen des Faktes. Man konnte 1,5 Millionen Zuschauer verzeichnen. Darunter waren auch der 100-Jährige selbst und seine drei neuen Freunde. »Wüsste ich's nicht besser, dann könnte mir dieser alte Mann direkt leid tun«, bemerkte Allan. Die schöne Frau sah das Ganze nicht ganz so unbekümmert und meinte, dass Allan, Julius und Benny gut daran täten, noch eine Weile in Deckung zu bleiben. Sie wollte morgen allerdings losziehen und sich den Reisebus kaufen, mit dem sie schon lange geliebäugelt hatte. Es war schließlich gut möglich, dass man demnächst rasch die Zelte abbrechen musste, und dann musste die ganze Familie mit, Sonja inklusive.